Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Und in unseren Kurzfolgen am Wochenende stellen wir neue Serien und Filme gerne auf den Prüfstand oder geben euch persönliche Streaming-Tipps mit an die Hand, wenn ihr mal nicht wisst, was ihr gerade schauen sollt. Ich bin der Max und ich bin natürlich nicht allein heute, sondern darf meiner Kollegin Esther heute für einen kleinen Filmcheck auf den Zahn fühlen. Hallo Esther.
Hallo Max, ich bin froh, dass wir auch endlich mal wieder über einen Film reden können, und zwar einen, den wir schon erwähnt hatten vor vielen Wochen, als wir die spannendsten Streaming-Filme 2025 vorgestellt haben. Jetzt wollen wir natürlich auf Herz und Nieren prüfen, ob das auch so geworden ist, dass hier sich ein Tipp lohnt oder nicht.
Genau, diese Woche ist ein neuer, vielversprechender Abenteuerfilm, ist glaube ich das richtige Genre, oder?
Ja, man könnte sogar noch als Unterkategorie Schatzsucherfilm sagen, aber Abenteuer trifft's ganz gut.
Ein Abenteuer-Schatzsucherfilm ist im Stream gestartet. Genau, und Esther, du konntest den bereits sehen und darfst mir und unseren Zuhörenden jetzt verraten, ob Fountain of Youth bei Apple TV Plus unbedingt für den Filmabend am Wochenende auf die Liste kommen muss oder nicht. Vielleicht willst du erstmal anfangen. Was ist Fountain of Youth?
Es ist ein Film, der jetzt bei Apple TV Plus am 22.05. am Freitag frisch gestartet ist. Und es geht um die Purdue-Geschwister, die stehen im Zentrum, Luke und Charlotte. Die wurden einst von ihrem Vater auch so auf historische Rätsel und solche Sachen eingeschworen, haben sich dann aber ziemlich auseinandergelebt. Und jetzt steckt Charlotte mitten in der Scheidung, ist im Museum beschäftigt und hat Angst, dass sie das Sorgerecht für ihren Sohn Thomas weggenommen wird. Und auf einmal steht ihr Bruder Luke auf der Matte und sagt, übrigens, Schwesterchen, ich brauche deine Hilfe, ich möchte den Jungbrunnen finden.
Wie das halt so ist.
Und ja, wie das halt so ist, ne? Das ist, man braucht doch so verbindende Elemente. Und zwar, Luke wurde von einem todkranken Milliardär engagiert. Owen nennt er sich. Owen Carver. Der will natürlich seine sinkende Gesundheit damit bekämpfen, dass er dieses Heilwasser findet, dem nachgesagt wird, dass es heilen kann oder sogar Unsterblichkeit verleiht. Man kennt's ja so ein bisschen aus der Sagenwelt. Und ja, deshalb begeben die zwei sich dann auch mit einem noch ein bisschen größeren Team auf eine Schnitzeljagd rund um den Globus, um in verschiedenen alten Werken und Städten Hinweise zu finden, die sie dann hoffentlich am Ende zu diesem Jungbrunnen führen. Und verfolgt werden sie dabei von einem Polizeiinspektor noch, denn wenn sie ihre Hinweise besorgen, ist das nicht immer alles ganz legal. Mhm. Und von den Hütern und Hüterinnen des Brunnens, die gibt es auch noch, so eine Geheimgesellschaft, die natürlich nicht will, dass dieser magische Brunnen vielleicht irgendjemand Falschen in die Hände fällt. Und wie das bei solchen Erzählungen immer so ist, wartet vielleicht am Ende der Reise nicht immer das, was man sich erhofft oder erträumt hat. Mal gucken.
Es geht nicht darum, den Schatz zu finden, sondern um die Freundschaft und Liebe, die man auf dem Weg dorthin findet, oder?
Tatsächlich, die Figur Luke, die betont immer so, dass es ihm gar nicht um das Ziel geht, sondern darum, dass man diese Reise zusammen antritt und so. Aber tja, dann muss er sich dieser Ansicht am Ende auch stellen.
Das ist ganz interessant. Ich höre nämlich gerade zum ersten Mal wirklich, worum es geht in dem Film. Ich habe mich bewusst nicht vorbereitet und wollte völlig blind reingehen.
Ich weiß auch, warum du wahrscheinlich den Film ein bisschen scheust, Max. Denn er wird natürlich inszeniert von Guy Ritchie. Der ist ja bekannt für seine kriminellen Banden, so Bube, Dame, König Gras oder so. Aber eben auch Aladdin. Ich weiß, dein großer Fallstrick. Aber passt hier auch einfach gut, weil es ja auch mit so rasanten Abenteuerbanden zu Gange ging. Deshalb ist er eigentlich hier ganz gut ausgesucht als Regisseur. Das Drehbuch hat außerdem James Vanderbilt geschrieben, den kennt man vielleicht auch als Drehbuchautor von Zodiac. Mhm. Und dann spielen echt noch viele Stars mit. Ein paar von da hast du bestimmt auch schon mitbekommen auf dem Poster oder im Trailer oder so. Zum einen John Krasinski spielt den Luke Purdue, also diesen Schatzsucher-Abenteurer-Indie-Verschnitt mit Indiana Jones. Ein bisschen muss man ihn immer wieder vergleichen. Kennt ihr bestimmt aus A Quiet Place oder Jack Ryan oder so. Natalie Portman ist natürlich noch ein großer Name. Sie spielt die Schwester. Donald Gleason ist dabei. Den haben wir natürlich auch schon in diversen Werken von Ex Machina bis zu Star Wars 8, 9 gesehen.
General Hux.
Ja, genau. Aber weniger Overacting als in Star Wars ist hier angesagt, Max. Also alles gut. Asa Gonzalez ist natürlich auch noch bekannt, zum Beispiel aus Baby Driver. Les Alonso aus The Boys. Carmen Ejogo aus It Comes at Night. Und Stanley Tucci hat auch einen Mini-Mini-Auftritt, wo man natürlich mein Gossip-Trivia-Herz sich erfreut hat, weil er ja der Schwager ist von John Krasinski, weil er mit Felicity Blunt verheiratet ist und Krasinski ja mit Emily Blunt. Und da trifft sich dann irgendwie alles wieder gefühlt in diesem Film.
Auf jeden Fall schon mal ein sehr hochkarätiger Cast. Und jetzt von Apple-Produktion ist man ja immer sehr sehr Blockbuster-Bilder gewöhnt. Kann der Film daran anknüpfen?
Also der bringt das auf jeden Fall schon mit, was man von so einem Abenteuer erwartet. Also die große Schatzsuche, die einen überall hinführt, so Globetrotter-mäßig nach Bangkok, in eine Bibliothek in Wien, in einen Schiffswrack, was erstmal gehoben werden muss, bis nach Ägypten. Also das hat's auf jeden Fall alles dabei. Es gibt ein paar Spezialeffekte, wo ich dachte, ja, habe ich jetzt im Kino auch schon besser gesehen, aber gut, kann ich mit leben. Ja. Aber ansonsten, also was mir halt gefallen hat, war so diese spezielle Mischung aus Abenteuer, an dessen Ende irgendwie ein Mystery wartet, was dann auch in Fantasy-Regionen übergleiten könnte. Das haben wir ja schon in diversen ähnlichen Schatzsucherfilmen gehabt, wie zum Beispiel Indiana Jones, die Bundeslade oder der Heilige Gral oder Lara Croft, die Büchse der Pandora. Also das gab's da alles. Und ich habe auch Spaß am Rätseln. Du kennst mich ja auch aus Dark. Und dann vielleicht noch was zu lernen. Also ich habe zum Beispiel jetzt gelernt, dass es eine Wicked Bible gibt, eine Bibel mit einem Druckfehler, wo bei den 10 Geboten aus Versehen ein Nicht weggelassen wurde. Und da steht dann halt, du sollst Ehe brechen, statt du sollst nicht Ehe brechen. Also man kann ja auch noch was lernen. Trotzdem kann ich den Film dann nicht ganz uneingeschränkt weiterempfehlen. Ja. Das, soll ich dir verraten, woran das liegt?
Liegt das an Guy Ritchie?
Das würde dich freuen, glaube ich, fast so ein bisschen. Ja, es liegt ein bisschen an Guy Ritchie, glaube ich. Der schafft es irgendwie nicht mehr, diese Figuren schmackhaft zu machen. Also so wie er sein Ensemble inszeniert, sind ja eigentlich alle Stars und eigentlich auch Leute, die ich immer gerne in Filmen sehe, aber sie sind irgendwie sehr schwach in Szene gesetzt, dass ich am Ende nicht rausgehe und sage, boah, die haben jetzt alle einen richtigen Profil gewonnen. Zum Beispiel Krasinski kennen wir ja als sehr liebenswerten Goofball in The Office oder als halt auch so gestählten Agenten Jack Ryan. Aber irgendwie versucht dieser Film da so einen Mittelweg zu gehen und da geht ihm irgendwie völlig der Charakter flöten und hat dann nicht so einen Charme eines Harrison Ford, obwohl die Figur dieser Geschwister sogar Harrison heißt, wo man auch denkt, ja, ihr habt mit dem Zaunfall gewonnen hier in diesem Film. Und bei Natalie Portman ist es fast noch schlimmer, die ist dann so nervig, weil sie immer nur sagt, nein, ach, wollen wir das wirklich machen, dass man so denkt, oh, ja, okay, da haben irgendwie der Milliardär und ihr Sohn, der dann auch später noch zum Team stößt, fast noch mehr Chemie, wenn die irgendwie im Flugzeug ausdiskutieren, ob Reichtum wichtiger ist als alles andere. Aber ja, und so daneben Figuren wie so Carmen Ejogo oder Les Alonso, die gehen dann komplett unter. Also die laufen einmal durchs Bild und man denkt, warum waren die jetzt eigentlich da? Oder warum verliebt sich oder soll sich Isaac Gonzalez in diesen Luke verlieben, wenn sie ihn doch verfolgt und der eigentlich nur immer so sehr platt mit ihr versucht zu flirten. Ja, also mit der Figurenführung war ich nicht so richtig zufrieden, muss ich zugeben. Deswegen eifert zwar irgendwie diesen großen Vorbildern nach, aber das raubt dem Film dann auch so ein Stück weit seine Eigenständigkeit, wenn man das halt immer mit Indiana Jones vergleicht oder selbst im Showdown, wenn es da so nach Ägypten geht. Was ist denn so der klischeehafte archäologische Ort, der dir einfällt, Max?
Ägypten?
Ja, in Ägypten.
Ja.
Das sind natürlich, oder? Ja, natürlich, die Pyramiden von Gizeh, so, und dann denkt man wirklich, das haben wir noch nicht tausendmal gesehen, hätte man sich vielleicht auch was anderes auch aussuchen können, aber gut, naja. Also, ich fand den Film jetzt nicht furchtbar, ich hatte durchaus meinen Spaß zwischendurch, aber ganz eingängig war er dann eben doch nicht so am Ende.
Jetzt blutet mein Abenteuerschatzsucherherz, weil es ist halt auch so ein Genre, was halt so sehr untergegangen ist in den letzten Jahren. Also es gibt ja immer weniger solche Filme. Ja. Aber würdest du trotzdem sagen, wenn man jetzt Riesenfan ist von den Tempelrittern, das Vermächtnis des geheimen Buches oder Uncharted ist.
Wenn man all diese Sachen kennt, also Indiana Jones, Tomb Raider habe ich schon genannt, Sakrileg, Da Vinci Code ist natürlich so ganz viel drin, dieses Hinweise suchen auch auf irgendwelchen Gemälden haben wir hier auch in Fountain of Youth. Vermächtnis der Tempelritter, ganz klar, die Nicolas Cage-Filme sind da sehr gut vergleichbar. Oder vielleicht auch noch Fluch der Karibik 4, Fremde Gezeiten, wo ja auch schon der Jungbrunnen gesucht wurde. Dann kann man da durchaus einen vergnüglichen Abend mit haben, auch wenn es jetzt vielleicht nicht in die Annalen der Filmgeschichte eingeht wird, dieser Abenteurerfilm.
Sonst spielt man halt einfach nochmal Uncharted 4. Dann hat man auch genug Schatzsuchen.
Wahrscheinlich. Ja, also eine nicht ganz euphorische, aber doch irgendwie kleine Empfehlung an dieser Stelle, wenn ihr mal was Fluffiges braucht, ohne viel Tiefgang.
Eine wichtige Frage noch, wenn man natürlich den Filmabend einplant, ist, wie lang ist der Film denn?
Der geht knapp über 2 Stunden, also genaue Laufzeit ist, glaube ich, 2 Stunden 5 Minuten, dann kann man natürlich noch ein bisschen Abspann wegrechnen, aber ja, 2 Stunden sollte man einplanen.
Also Streaming-Filmlänge, immer zu lang.
Grundsätzlich, man muss sich ja nicht beschränken. Ja, genau, da kontrolliert ja niemand.
Ja, super. Dann sage ich danke dir, Esther, für den kleinen Eindruck zum neuen Apple-Film.
Sehr gerne.
Und wenn ihr einen spannenden Streaming-Film oder eine Serie oder einen heißen Tipp entdeckt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast@moviepilot.de. Die tragen wir dann gerne auch hier im Podcast weiter. Und damit verabschieden wir uns. Habt ein fantastisches Wochenende und streamt was Schönes.